gemeinsam mit euch einen Blick werfen in die erste Kirche in Jerusalem. Nämlich die erste Kirche in Jerusalem musste schon damals leiden. Christen mussten leiden auf unterschiedliche Art und Weise. Wenn wir hineinschauen in ihr Leben, dann stellen wir fest, sie wurden damals verfolgt. Verfolgung ist nichts Neues. Es ist schon vom Neuen Testament uns bekannt von der ersten Kirche. Aber das Ausmaß hat zugenommen. Wenn wir als Mitarbeiter von Open Doors unterwegs sind in diesen Ländern, wo Christen betroffen sind, dann stellen wir fest, dass in den letzten 4 Jahren hat die Verfolgung enorm zugenommen. Und die Zahlen der Verfolgung, die übersteigen alle Zahlen der Kirchengeschichte, wo Christen in der Vergangenheit misshandelt, vertrieben und umgebracht wurden. Und deshalb möchte ich heute Morgen gemeinsam mit euch lernen von der ersten Gemeinde, sie zu fragen, Menschen, wie seid ihr damals klargekommen mit der Situation? Wie seid ihr damit mit der Verfolgung umgegangen? Und dann stelle ich fest, Leid gehört zu dieser Welt, auch zu uns Christen. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, bleibt uns das Leid nicht erspart. Und deshalb mussten die ersten Christen damals schon leiden und sie wurden damals verfolgt. Und wohl bemerkt, Jesus hat uns gesagt, ich wurde verfolgt, ihr werdet euch verfolgt werden. Er hat uns kein Leben ohne Leid, ohne Verfolgung versprochen. Er hat es uns zugemutet, ihr werdet auch unter Druck gesetzt werden. Und deshalb frage ich bei der ersten Gemeinde anhand von dem Text, wie seid ihr damit klargekommen? Und ich stelle fest, dass die erste Gemeinde hat keine große Angst. Ich lese in Apostelgeschichte 7, Stephanus wird gesteinigt. Wofür? Er hat ein Zeugnis abgelegt. Er glaubt an Gott und er sieht offenen Himmel und Jesus ist auf dem Thron. Und das hat gereicht, um gesteinigt zu werden. Und buchstäblich nach der Geschichte der Steinigung, am nächsten Vers heißt es, und es entstand eine große Verfolgung in ganz Jerusalem. Alle Christen mussten Jerusalem verlassen. Wir wissen nicht von der Kirchengeschichte, wie lange es gedauert hat, aber nach einiger Zeit durften sie wieder zurück nach Jerusalem kommen. Nämlich nach einiger Zeit spielt sich hier Apostelgeschichte 12 ab. Einer von 3 Ältesten wird gefangen genommen, öffentlich zur Schau gestellt und buchstäblich einen Kopf kürzer gemacht vom Herodes. Herodes war alles andere als gerechter Herrscher. Seine Willkür trieb ihn so weit, dass er bereit war, Christen aus dem Weg zu räumen. Sie standen ihm in seiner Karriere. Und deshalb hat er jetzt den nächsten Einfall hier und Petrus, der 2. Älteste, und die Kirchengeschichte sagt uns, dass der 3. Älteste war irgendwo missionarisch aktiv unterwegs, der 2. wird gefangen genommen. Und ich frage mich bei der Gemeinde, wie geht ihr damit um? 3 Älteste, alle nicht da, die Gemeindeglieder sind allein und ich stelle fest, sie beten wie die Weltmeister. Sie haben keine Angst. Sie beten wie die Weltmeister. Sie ziehen sich zurück in das Haus von Maria und ihrem Sohn Markus und sie beten für Petrus für seine Freilassung. Und ihr Lieben, die erste Gemeinde ist für mich ein Riesenvorbild. Sie vertrauen auf Gott, sie haben Riesenrespekt vor Gott. Und das erleben wir auch in den Ländern. Christen, die verfolgt werden, sie haben Riesenrespekt vor Gott. Sie haben Angst vor Kompromissen, um Gott zu beleidigen. Aber vor Gott haben sie riesen Respekt und das wollen wir von ihnen lernen. Wir wollen lernen, genau so zu handeln wie sie. Nämlich Gott ist größer als Leid und Verfolgung. Das war damals der erste Gemeinde schon bewusst. Sie wussten mit 100%, Gott ist größer als dieser Herodes, Gott kann mehr. Ihr Lieben, nun das ist das, was die erste Gemeinde, die erste Kirche ausmacht, das war ihre Grundsignatur. Das war diese Lebensader, die sie geistlich auf Trab gehalten hat. Und das ist genau auch die Kraft, die unsere Christen weltweit verspüren, wenn sie verfolgt werden. Gottes Größe als Leid und Verfolgung. Und dann leben sie nach dem Motto von Paulus, Römer 8, 28, Gott wendet denen, die ihn lieben, alles zum Guten. Entweder jetzt schon oder in der Ewigkeit. Unser Leben als Christ ist ein Spagat, ist eine Gratwanderung. Nämlich, wir hoffen, Gott hilft uns, entweder jetzt oder in der Ewigkeit. Und in dieser Perspektive hat die erste Gemeinde gehandelt. Und ich finde es schön, dass die erste Gemeinde uns so ein Riesenvorbild hinterlässt, wo wir wissen können, wir dürfen ihnen nachahmen und von ihnen sehr viel lernen. Gott ist größer als Leid und Verfolgung. Und dann stelle ich fest, die ersten Christen beten und Gott handelt. Nun, manche von uns, vor allem bei uns im Land, bei uns im Westen, sagen, ja damals in der ersten Gemeinde hat Gott noch so gehandelt. Nein, ich muss sagen, auch heute handelt er. Wenn wir in den Gemeinden kommen oder in den Kirchen kommen, zum Beispiel nach Libanon, wo vor dem syrischen Krieg nur 40, 50 Mitglieder waren und jetzt diese Gemeinden bis 2000 Mitglieder haben. Es ist ein richtiges Eingreifen Gottes in diesen Ländern. Oder ich denke jetzt an Damaskus, letzten Oppendorstag. Einige von euch waren auch hier dabei. Wir hatten doch hier in der Nähe in Mainz den gehabt. Da hatten wir einen Sprecher aus Damaskus gehabt. Und er sagte, im Mai-Monat haben wir in Damaskus eine neue Kirche gegründet. Im Juli waren über 100 Mitglieder da. Alles Menschen, die aus der muslimischen Bevölkerung kommen. Die müde sind von diesem Druck von islamistischen Verfolgung. Und damals, die erste Gemeinde hat das Gleiche erlebt. Gott hat auch damals eingegriffen. Und die ersten Christen beten und Gott handelt. Das Erste, was ich sehe in dieser Geschichte, Petrus. Petrus schläft gelassen, angekettet an die Soldaten, vermutlich auf dem Boden liegend, wissen wir nicht. Die Apostelgeschichte schweigt darüber. Und er schläft wie ein Bär im Winterschlaf und bereitet sich auf den Vorführungstag. Würden Sie oder ich schlafen können? Ich vermutlich nicht, ich kenne mich, ich bin ein aktiver Mensch. Aber Petrus schläft geborgen im Wissen, mein Mitältester wurde ein paar Monate oder vielleicht sogar ein paar Wochen vor mir einen Kopf kürzer gemacht, öffentlich vom Herodes, und morgen erwartet mich dieses Urteil. Und er schläft gelassen. Ich frage mich, Petrus, wie kannst du es? Und ich habe nur eine Antwort, weil die erste Gemeinde Tag und Nacht für Petrus gebetet hat. Wir unterschätzen oft die Macht des Gebets, ihr Lieben. Oft versuchen wir in unserem Leben, in unserem Alltag als Christen, alles Mögliche zu unternehmen. Und wenn alles Mögliche nicht funktioniert, dann fangen wir an zu beten. Die erste Gemeinde hat das anders gemacht. Sie haben die Not gesehen, sie haben sich versammelt, haben Tag und Nacht in Konteschicht für Petrus gebetet. Ich bin dankbar, dass wir dieses Vorbild haben. Petrus schläft gelassen und bereitet sich auf die Vorführung vom nächsten Tag. Dann das Zweite, diese Befreiungsaktion. Es war keine israelische Einheit mit dem Helikopter Apache, sondern es war nur ein Engel. Er tritt in den dunklen Raum hinein und es wird hell. Und wohlbemerkt, alle Gefangenen, alle Soldaten bleiben schlafen, inklusive Petrus. Und der Engel hat Mühe, Petrus wachzurütteln. Wir haben gerade vom Text gehört, und er gab ihm einen richtigen Stoß an die Seite, weckte ihn, und dann kam ein Befehl nach dem anderen. Petrus, steh auf, leg deinen Mantel an, leg deine Sandale an und folg mir endlich einmal hinterher. Petrus versteht die Welt nicht. Würden wir vermutlich auch nicht, oder? Wenn wir mitten in dem Schlaf geweckt werden, im Gefängnis, vermutlich würden wir es auch nicht verstehen. Und Petrus geht eine Wache durch, das Tor öffnet sich mit dem Engel, der zweite, und irgendwann sind sie auf der Straße und der Engel verlässt ihn. Nach einer Straße entlang, wo er weiß, jetzt ist Petrus in Sicherheit. Und da kommt Petrus zu sich und merkt, das war kein Traum, das war keine Vision, es war Realität, Gott hat eingegriffen. Und er läuft in die Gemeinde, in diese betende Gemeinde. Und ich finde es so schön, dass die Heilige Schrift uns auch die Kehrseite der betenden Gemeinde zeigt. Sie beten und zweifeln doch. Nämlich Petrus klopft am Tor, wir haben den Text jetzt so eine Zeit hier nicht mehr weitergelesen, und da ist die Magd Rhode, vor lauter Freude vergisst sie das Tor zu öffnen. Petrus steht vor dem Tor, in der Gefahr wieder erwischt zu werden. Und dann läuft sie in die Gemeinde, in diese betende Gemeinde, die für mich so ein großes Vorbild ist, und sagt zu ihnen, Petrus steht vor dem Tor. Und was sagt die Gemeinde? Luther-Übersetzung, du bist von Sinnen. Moderne Übersetzung sagt uns, du bist verrückt. Frag mich, Leute, habt ihr nicht Gott mehr zugetraut? Und da ist die Gemeinde einfach uns ganz nah. Wie oft beten wir für eine Sache und glauben eigentlich gar nicht, dass Gott eingreift? Lasst uns beten im einfachen Glauben. Pastor Ramin, der war mal aus Syrien bei uns, aus Aleppo, und er sagte zu den Jugendlichen, war vor anderthalb Jahren, betet im einfachen Glauben. Gott braucht nicht gut formulierte Sätze. Gott braucht nicht lange Sätze. Gott versteht euch, wenn ihr im Glauben betet. Und das ist damals bei mir hängen geblieben. Und das ist damals bei diesen 2.500 Jugendlichen, die dabei in Siegen waren, auch hängen geblieben. Zu beten im einfachen Glauben. Zu beten nicht nur mit dem Verstand, sondern mit dem Herzen. Und ich glaube, das sollen wir hier bei uns im Land auch neu lernen, dass wir unsere Beziehung intensivieren. Dass wir einfach zu unserem lieben Papi das sagen, was bei uns auf dem Herzen liegt. Und ihm mehr zutrauen, als wir bei ihm bitten. Ich finde es schön, dass wir dieses Vorbild von der ersten Gemeinde haben, wo sie wirklich stark sind, was Gebet betrifft. Aber andererseits, die Heilige Schrift zeigt auch uns, wie es bei ihnen auch menschelt. Wie auch sie zweifeln. Und irgendwann sagt die Rhode, jemand sagt aus der Gemeinde zu der Magd Rhode, es ist nur sein Geist, der vor dem Tor steht. Und dann überwinden sie sich, öffnen das Tor und sehen Petrus vor dem Tor stehen. Und kommt Petrus hinein, erzählt ihnen das, was Gott getan hat, wie er eingegriffen hat. Und sie sind alle aus dem Häuschen, weil Gott gehandelt hat, ihr Lieben. Das ist die Geschichte von der ersten Gemeinde. So lebten sie in der Verfolgung. Und so leben heute die ersten Christen in der Verfolgung. Lasst uns lernen, von ihnen genauso zu vertrauen wie sie, vor Gott riesen Respekt zu haben, auf Gott zu vertrauen. Wir wissen nicht, was uns noch begegnet in unseren Ländern. Ihr Lieben, ich bin davon überzeugt, dass wir vorbereitet werden sollen auf die Zeiten, die auf uns noch zukommen als Christen. Und deshalb brauchen wir diese Vorbilder der ersten Gemeinde, dass wir von ihnen lernen, dass unsere Beziehung zu Jesus genauso stark wird wie in der Welt der Verfolgung, damit wir vorbereitet sind auf Zeiten, die uns noch begegnen werden. Und deshalb lasst uns lernen von der ersten Gemeinde, sie beteten und Gott hat eingegriffen. Lasst uns Gott mehr zutrauen, als wir glauben können. Lasst uns einfach mit unseren Anliegen von eurem Ort, von eurer Gemeinde, von euren Nöten bei unserem Papi in den Ohren liegen. Und er wird unsere Gebete hören und uns helfen. Möge darin Gott uns segnen. Amen.